Jesus, der liebevolle Therapeut. Das ist unsere kleine Staffel von 8 Folgen mit Andi Weiß
und Stefan Schwabeder.
Ja, herzlich willkommen bei diesem Podcast Heilsame Impulse, die berühren, befreien und verwandeln. Und da hatten wir letzte Woche schon, weil das heute Folge 2 ist, letzte Woche ging es um Zachäus. Den könnt ihr euch nachhören, wenn ihr wollt, dafür gibt es ja Podcast. Heute gehen wir in Folge 2 vom Glauben zur Heilung, die Frau, die Jesus in der Menge berührte. So, also das ist die Frau, die von hinten an ihn herantritt und sagt, wenn ich den berühren kann, dann bin ich geheilt. Ne? Das steht in Markus 5, steht das drin. Worum geht es da genau in der Geschichte?
Ja, ist eine spannende Geschichte. Man muss mal überlegen, die Frau war 12 Jahre lang krank.
Mhm.
Also in der Bibel, wir haben beim letzten Mal gehabt, auch oft labelt die Bibel in ihren Erzählungen. Also da gibt es dann der Blindgeborene oder die Ehebrecherin oder die Geschichte heißt die blutflüssige Frau. Ja, mhm. Also die hat eine Krankheit 12 Jahre lang und man muss sich mal vorstellen, was das bedeutet. 12 Jahre lang kenne ich aus ganz vielen Beratungsgesprächen, dass mir jemand erzählt, Mensch, ich war schon hier, ich war bei dem Arzt, ich habe das und das und das und keiner hat mich wirklich ernst genommen, keiner kommt mir helfen. Ja. 12 Jahre lang, jetzt müssen wir nochmal gucken, 12 Jahre sind im Neuen Testament oder zur Zeit des Neuen Testaments auch nochmal eine ganz andere Zeitspanne als unsere langlebige Zeit jetzt.
Mhm.
Ja. Ein ganz anderes Ärztesystem oder überhaupt, wenn überhaupt Geld da ist, wahrscheinlich zum Arzt zu gehen,
ja. Dann
weiß man auch nicht, ob der was drauf hat oder wie auch immer. Und das noch schlimmer ist es aber, die Frau ist raus. Warum? Die hat was Unreines. Ja, die gehört nicht dazu. Die darf eigentlich gar nicht da in der Menge sein. Die soll sich mal schön weghalten, weil es klar war, wer sowas Unreines hat, der gehört nicht dazu, der ist weg. Jetzt kenne ich das aus den Beratungsgesprächen ganz oft, dass es gar nicht nur um körperliche Krankheiten geht, dass jemand unrein ist, sondern dass jemand raus ist. Das ist ganz komisch. Ich habe lange in der Kirchengemeinde gearbeitet und da haben mir in der Seelsorge ganz oft Leute erzählt, die gesagt haben, Mensch, Herr Weiß, ich bin doch eigentlich gut in die Gemeinde integriert oder ich bin doch gut in meinen Freundeskreis oder so integriert. Jetzt ist mein Mann gestorben oder meine Frau gestorben. Jetzt sehen die Leute mich auf der Straße und sie wechseln die Straßenseite. Das ist muss ja nicht was Körperliches oft sein,
ja. Sondern
dass ein Mensch raus ist aus irgendeinem Grund. Und das ist ja so ein großer Schmerz, den mir oft Leute erzählt haben, dass ich nicht mehr dazugehöre. Und das ist ja oft die Ohnmacht der Leute, dass sie sagen, mir fehlen Worte, jetzt mit der Frau Meier zu sprechen, weil ich gar nicht weiß, was sagt man jetzt da, wenn da der Mann gestorben ist oder so. Und diese Ohnmacht lässt Menschen auf Distanz gehen. So, da ist jemand unrein, man hat vielleicht auch Angst vor dem, was die Frau, kann man gar nicht so ganz beschreiben, was da ist. Und bevor mir das, was die hat, dass mir das auch passiert, man weiß ja nicht, vielleicht stecke ich mich da an oder vielleicht kommt da was Schlimmes über mich und meine Familie oder was auch immer, was man da gedacht hat, dann soll die lieber auf Distanz bleiben. Und jetzt überlegen wir mal, was heißt denn das eigentlich, auf Distanz zu gehen? Ich habe in den Gesprächen während den Corona-Jahren erlebt, was mit Menschen passiert, die sich nicht sehen können. Was für ein Bedürfnis da ist bei Menschen, sich zu berühren, sich anzuschauen, in die Augen zu schauen. Ich weiß noch, wie ich mein allererstes Live-Konzert wieder nach der Pandemie gespielt habe. Da hatte ich Pipi in den Augen, weil das waren wie eine Schar trockener Schwämme, die da saßen und du hast in den Augen gesehen, was das für eine Sehnsucht war, dass wir Menschen uns begegnen, dass wir uns in die Augen schauen, dass wir miteinander reden. Und jetzt hat die Frau was, jetzt ist die eh schon geschädigt, ja. Jetzt hat die, trägt die eh schon sowas. Und jetzt wird ihr eigentlich auch noch das Letzte entzogen, nämlich dazuzugehören, dabei zu sein. Jetzt schmuggelt die sich, die ist ja ein bisschen hinterfuchsig, weil die darf das ja eigentlich gar nicht.
Ja, ja.
Die hat da nichts zu suchen. Jetzt hört sie, Jesus kommt und die schmuggelt sich da in die Menge und denkt sich, naja, gut, heimlich. Frag mich übrigens, wie das heimlich ist, weil die muss man ja gekannt haben, die Frau. Vielleicht hat sie sich irgendwie den Kopf noch ein bisschen so versteckt, dass man sie nicht erkannt hat oder keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja?
Ja.
Muss ja irgendwie gewesen sein. Jetzt geht sie dahin und sagt, naja, wenn ich den nur einmal berühre, das reicht mir schon, Berührung, in Kontakt wiederzukommen. Ja?
Mhm.
Und Jesus geht, und sie schafft das, und Jesus geht vorbei. Und jetzt passiert aber was ganz Spannendes.
Mhm.
Denn die Heilung ist, glaube ich, nicht nur der Moment, dass sie sich traut, Jesus zu berühren, sondern der Moment, der entsteht, ist, dass Jesus stehen bleibt, er merkt, er wurde berührt, da ist irgendwas passiert. Und dann sagt er, wer war das? Da muss doch jemand sein. So. Und wie so oft kann man die Geschichte aus verschiedenen Ohren hören. Also das könnte jetzt entweder ein grantiger Jesus sein, der sagt, ja, hey, wer hat mich da angetatscht? Was soll das? Was soll das? So. Nein. Der sagt, wer war denn das? Weil diesen Glauben, den die Frau hat, diese Motivation, diese Willenskraft, 12 Jahre lang. Ja, ist interessant, heute Morgen hatte ich hier, du sitzt mir gegenüber, wir sitzen hier in meiner Beratungspraxis, heute Morgen hatte ich ein Gespräch und eine Frau erzählt mir seit Jahrzehnten, was sie durchlebt. Und dann sage ich zu ihr, es ist Wahnsinn, was sie geleistet haben, dass sie noch hier sind, was sie da geschafft haben. Und dann sagt sie richtig grantig zu mir, jetzt hören Sie mal auf, dauernd mit Ihrer Leistung. Ja, weil ich mehrmals gesagt habe, das ist eine Leistung, dass Sie hier sind. Dann sage ich, ich verstehe schon, gell, nicht, dass wir uns falsch verstehen. Sie wollen gar nicht hören, toll, dass du das geschafft hast, sondern Ihr Wunsch ist eigentlich so groß, dass das gar nicht hätte stattfinden müssen, was Sie alles tragen. Da fängt sie an zu weinen und sagt, ja, ich glaube, kein Mensch ahnt, was das für eine Kraft gekostet hat. Jahrzehntelang das mit mir rumzutragen. Jahrzehntelang psychisch und physisch an die Grenzen zu kommen und das tragen zu müssen. So. 12 Jahre ist die Frau raus aus der Geschichte. Ich glaube, keiner ahnt, was das ist. Und Jesus sagt, ich möchte mal wissen, wer war denn das? Dass sie sich nach 12 Jahren trotzdem immer noch aufrappelt, sich nicht aufgibt, sich nicht schluderig gehen lässt oder wie auch immer, sondern nach 12 Jahren eben noch sagt, nein, jetzt probiere ich das, nur mein letzter Strohhalm vielleicht. Ja. Und dann sagt Jesus, wer war das? Und jetzt gibt er ihr eine Bühne. Jetzt macht er das sichtbar. Und ich glaube, das ist das Spannende. Ich habe oft Leute, die aufgrund von einer physischen oder psychischen Herausforderung in ihrem Leben nicht mehr sichtbar sind. Die verschwinden in unsere. Ich habe gerade in der Gemeindezeit, habe ich in Leim gearbeitet und was habe ich teilweise in Großstadt, ist ja spannend, wie viele unsichtbare Menschen hier sind.
Sehr viele. Ja,
wie viele Geschichten hinter Mauern verschimmeln, sage ich mal so. Erschreckend.
Ja.
Was da zwei Türen weiter in dem Hochhaus passieren kann, keiner kriegt's mit. So. Die Frau ist unsichtbar geworden und Jesus schenkt ihr eine neue Sichtbarkeit, sagt er, wer war das? Und dann sagt er, dein Glaube hat dir geholfen. Und dann sagt er was ganz Besonderes. Er sagt nicht, spricht nicht an sie mit ihrer Diagnose, ja, die blutflüssige Frau oder der Blindgeborene, so, sondern er sagt zu ihrer Tochter. Und plötzlich kriegt die Frau eine Identität. Die 12 Jahre aussätzig war, die kriegt eine Identität. Und da kriege ich eine Gänsehaut, jemand eine Würde wiederbekommt.
Ja.
Und wie oft haben wir Menschen, die gar nicht mehr ihre Würde kennen und die auch gar nicht mehr eine Idee haben, dass sie nötig sind in dieser Welt, dass es schön ist, dass sie da sind und die auch gar kein Bedürfnis, Interesse haben, irgendeine Antwort zu geben mit ihrem Leben, zu gestalten, eine Arbeit zu haben oder das oder sich einzubringen oder präsent zu sein in dieser Welt, weil sie auch angefangen haben, nicht nur, also weil sie übersehen wurden, sondern weil sie auch angefangen haben, sich irgendwann selbst zu übersehen. Bin ja gar nichts wert. Wieso sollte ich denn da schauen? Und dann dreht er sich um und sagt, Tochter, nicht Diagnose XY, nicht Fall 12, nicht so und so, nicht, oh, jetzt hier, dich zeige ich mal der ganzen Öffentlichkeit, was ich für ein toller Kerl bin, sondern, hey, Tochter, das ist ja eine Identität. Ne? Tochter heißt, ist eine Heimat, Tochter ist ein Zuhause, Tochter ist eine Würdigung, beim Namen genannt, bei der Identität genannt. Und plötzlich wird diese Frau gesund, weil sie plötzlich wieder integriert ist. Und ich glaube, das ist auch ein so großer therapeutischer Aspekt, weil Integration in der Therapie so ein Thema ist. Ich habe ganz viele Menschen, die kommen und sagen, ich habe das und das Problem, helfen Sie mir, dass es weggeht. Oder ich habe in Gemeindezeiten früher, wenn es um Trauer ging, wenn wir schon bei der Thematik waren, Leute gehabt, die gesagt haben, glauben Sie, es wird alles wieder gut. Und dann habe ich immer gesagt, ich glaube nicht, dass alles gut wird. Weil die Person, die Sie da verloren haben, die kriegen Sie nicht wieder. Ihr Mann ist gestorben, der kommt nicht wieder. Ihr Kind ist gestorben, das kommt nicht wieder. So, also von dem her kann es gar nicht gut werden. Dieser Riss wird bleiben. Wenn es gut wird, dann wäre es fatal, weil das würde bedeuten, sie arrangieren sich mit dem Tod ihres Kindes oder sie arrangieren sich mit dem Tod ihres Partners. Das wäre ja fatal. Was ich aber glaube, ist, sie werden damit umgehen lernen. Sie werden es integrieren lernen können. Also das, wenn wir den Verlust anschauen. Wenn wir die andere Form der menschlichen Begrenzung anschauen, wir haben ja den Frankl, der eine tragische Trias definiert, Leid, Schuld und Tod. Wenn es um Schuld geht, ist es ja auch so die Frage, wie integriere ich eigentlich ungelingendes Leben, missglücktes Leben, schwieriges Leben, steiniges Leben? Ich liebe es, den Gedanken. Luther hat immer vom zugleich gesprochen. Simul Justus et Peccator. Also der Mensch, der zugleich der Sünder ist und der zugleich der Gerettete ist. Also der Gebrochene und der ganze Mensch. Ja, wir haben in der Jesus, der liebevolle Therapeut-Reihe, gibt es ein Kartenset. Das heißt gebrochen und doch ganz. Ja, das sind 10 Karten, wo immer diese Dialektik ist. Und ich glaube, der therapeutische Aspekt dieser Geschichte ist, da wird etwas integriert, etwas reingeholt, da darf etwas sein und. Also ich kann ein gelingendes Leben haben, obwohl ich nicht alles auf die Reihe kriege. Gebrochen und doch ganz zu sein. Ich kann körperlich krank sein und ich kann trotzdem heil sein. Ich kann Schwächen haben und ich kann trotzdem Verantwortung übernehmen. Ja, wir haben auch Geschichten auf dieser Reise entdecken, wo das immer passiert, dass Menschen genau diese Integration gelingt. Ja. Und ich glaube, manchmal haben wir uns die Sehnsucht, gesund sein heißt, das und das ist mir nicht gelungen und wenn mir das gelingt, dann bin ich gesund. Aber ja. Ich glaube, das Gesunde ist die Integration dessen und zu sagen, ich darf sein. Ich liebe es, gegen den Begriff der Veränderung, den Begriff der Verwandlung zu stellen. Das ist ein großer Aspekt, weil oft habe ich Leute, die sagen, ich habe eine Situation und ich möchte sie verändern und wenn ich die verändere, dann wird alles gut. Ja, so. Dahinter steckt aber eigentlich, ich bin nicht gut. Und wenn ich aber das verändere, dann bin ich irgendwann gut. Und ich liebe immer den Gedanken, und das ist das Schöne an den Jesus-Geschichten, den Begriff der Verwandlung. Diese Jesus-Begegnungen laden immer zu einer Verwandlung ein. Also ich bin ein geliebter Mensch, ich bin ein geliebtes Kind Gottes. So. Und an dieser Liebe kann nichts und niemand, was kommt, ändern. So. Und in diesem Licht dieser Liebe darf ich mich verwandeln lassen. Das ist eine ganz andere Ausgangssituation.
Ja, vor allem, wie du sagst, verwandeln lassen. Ja. Dass ich nicht selber aus eigener Kraft es immer machen muss, sondern dass ich mit dem, was du gerade gesprochen hast, also mit meinen gebrochenen Seiten, mit meinen negativen Seiten, die zu mir gehören, dass ich die mitnehmen kann, mit reinnehmen kann in diese Therapie, in mein Leben. Ne? Ja. Und mich nicht schämen muss dafür oder wie auch immer.
Und diese Integration heißt ja, ich bin nicht nur halb geliebt, sondern ich bin ganz geliebt. So. Und ich glaube, das macht einen Menschen gesund. Und wenn wir uns in dieser Reihe anschauen, wie Jesus Menschen begegnet, ist es ja immer spannend, dass wir ganz viele Momente haben, dass Menschen was ganz Verrücktes tun plötzlich. Beim letzten Mal hatten wir den Zachäus, dessen Status Geld ist, dessen Wichtigkeit Geld ist, dessen Sicherheit Geld ist, dessen Bollwerk Geld ist. Ja, und so, der fängt an, liebevoll zu prassen mit diesem Geld. Gibt es den Armen und sagt, brauche ich doch gar nicht, ich habe jetzt das Eigentliche. So. Und das zeigt ja, was passiert, dass Menschen eine Antwort geben können. Ja, wir hatten das, die Frage ist nicht, wir fragen nach dem Sinn des Lebens, sondern wir sind die Befragten und wir dürfen mit unserem ganzen Leben eine Antwort geben. Da geben Menschen plötzlich eine Antwort. Und ich glaube, oft verlangen wir von uns eine Antwort zu geben und können es in dem Moment noch gar nicht geben, weil dieses Bedürfnis noch gar nicht befriedigt ist, weil die Angst noch gar nicht gehalten ist, weil diese Urwunde noch so sehr in uns kratzt, die wir mit uns tragen, dass wir glauben, wir müssen diese Urwunde in irgendeiner Art und Weise zu kompensieren.
Wahnsinnig interessant. Ich habe eine Gänsehaut. Vom Glauben zur Heilung. Die Frau, die Jesus in der Menge berührte. Und wir wollen jetzt mal die Geschichte aus ihrer Seite sehen. Also du sagst, du hast jetzt was in den Mund gelegt, sozusagen der Frau. Also das ist jetzt nicht, steht jetzt nirgends, aber wir tauchen mal ein in ihre Sicht.
Weißt du, ich habe so lang geschwiegen. 12 Jahre lang war mein Körper ein einziges Nein. Ich war erschöpft vom Kämpfen gegen die Schmerzen, gegen das Alleinsein, gegen das Gefühl, unrein zu sein. Ich durfte niemanden berühren und niemand wollte mich berühren. Man gewöhnt sich daran, unsichtbar zu werden. Und irgendwann glaubt man das selbst, dass man es nicht wert ist, gesehen zu werden. Aber tief in mir, da war dieser Trotz, dieser leise Glaube, naja, vielleicht reicht es ja, ihn nur zu berühren. Nicht einmal ansprechen, nur sein Gewand streifen, heimlich. irgendwie hatte ich ja auch nichts mehr zu verlieren. Aber vielleicht hatte ich noch ein klein wenig zu hoffen. Ich habe mich durch die Menge gedrückt, mit angehaltenem Atem. Und in dem Moment, in dem meine Finger den Stoff berührten, wusste ich, irgendetwas ist da anders. Nicht nur in meinem Körper, nein, auch in meiner Seele. Denn Jesus ist stehen geblieben. Er hat sich umgedreht und obwohl ich nichts gesagt hatte, sprach er mich an. Meine Tochter, sagte er, nicht Frau, nicht Kranke, Tochter. Und genau das war mein heilender Moment. Weißt du, was das für mich bedeutet hat? Ich war nicht mehr nur die mit einer Krankheit, für die man sich schämt. Ich war eine, die glauben durfte, die handeln durfte, die wieder dazugehören durfte, die glauben durfte, dass Berührung nicht etwas Gefährliches ist, sondern etwas Heilsames. Ich glaube, manchmal heilt nicht die Berührung selbst, sondern das Vertrauen, dass da jemand ist, der dich nicht beschämt, wenn du dich zeigst. Ich wurde nicht nur gesund, ich wurde gesehen, ich wurde gehört, ich wurde gehoben. Ich war nicht mehr falsch, denn jetzt war ich eine Tochter.
Wunderschön. Vom Glauben zur Heilung, die Frau, die Jesus in der Menge berührte, unsere Folge 2 nachzulesen in Markus 5 übrigens, wer da die Geschichte noch weiter vertiefen möchte. Nächste Woche geht es von der Lähmung zum Ja, der Gelähmte am Teich Bethesda. Oh, das wird interessant. Was ist da so der therapeutische Kurzsatz?
Oh, da kommt jemand ins Gestalten, weil er rausgerufen wird, weil er daran erinnert wird, dass das kann.
Ja, okay. Das hören wir nächste Woche hier bei Jesus, der liebevolle Therapeut, unser Podcast mit Andi Weiß
und Stefan Schwabenmäder.
Und mehr könnt ihr entdecken unter
jesus-derliebevolletherapeut.de.
Ja, und vielleicht entdeckt ihr euer Leben irgendwo in diesem Buch oder in diesem Podcast. Also wir freuen uns auf nächste Woche.
Alles Gute euch.
Macht's gut. Tschüss.